viel Emotionen an diesem Stammtisch. Und Grund ist nicht allein unser Lieblingshobby Motorrad, was schon ein sehr emotionales ist, sondern das Verhalten von einigen Leuten im Straßenverkehr. Wir sprechen aber auch über das exklusive IDM-Finalwochenende am Hockenheimring, das wir gemeinsam mit Teilen aus der Community bestritten haben und wo wir exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Rennzirkus bekommen haben. Außerdem sprechen wir nochmal über Michels Fehler in der Werkstatt und wie der belgische TÜV hier vielleicht eine Lösung bietet. Viel Spaß also mit dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Wir müssen uns noch ein bisschen strecken und erstmal wach werden. Es ist schon wieder früh am Morgen, wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen. Eine sehr Early Bird Podcast, Motorbike Show. Und trotzdem, wie immer, das blühende Leben. Wahrscheinlich schon 3 Kaffee hinter der Binde. Mir gegenüber, Michel, hallo, herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das hat ja fast so ein bisschen Radio-Vibes, wenn ich hier von deiner Radiostimme in Anführungsstrichen noch geweckt werde. Im Hintergrund rappelt jetzt gerade noch die Kaffeemaschine. Das hatte ich eigentlich gehofft, dass es während dem Intro mein Käffchen noch durchläuft, mein Senseo Deluxe Kaffee. Aber das hat jetzt leider noch nicht geklappt. Jetzt ist das Mikro offen. Ich hoffe, es rappelt nicht zu sehr im Hintergrund. Aber es gibt natürlich einen Grund für unsere Early Bird Aufnahme. Denn wir haben intensive Eindrücke gesammelt, vor allen Dingen Jan, und die wollen wir brühfrisch, wie den Kaffee im Hintergrund, natürlich hier im Podcast aufarbeiten. Und Jan hat auch eine ganz tolle Agenda geschrieben. Und er hatte aber noch ein paar Punkte, die wir, bevor wir auf unsere Agenda kommen, mit hier in den Podcast holen wollte. Ich denke, da geht es unter anderem auch um so ein bisschen Feedback auf die letzte Folge, wo ja doch wieder so einiges reingekommen ist. Wir haben ja auch so den einen oder anderen Fachmann oder die eine oder andere Fachfrau. Jan, bald dann das Amt ist, während ich jetzt meinen Kaffee hole, gib doch mal das Intro, beziehungsweise den Einstieg in die eigentliche Folge.
Ja, ihr könnt euch freuen auf ganz, ganz viele Themen. Wir werden heute nochmal das Thema Werkstatt besprechen. Und da habe ich für alle, die vielleicht auch so ein bisschen Sorge haben mit dem TÜV, einen ganz heißen Tipp mit dabei. Da gab es so ein bisschen Feedback zu, die Story, die du aber meinst, die wir so brühfrisch auftauen müssen. Die betrifft ja nicht nur mich, sondern einen Teil der Community. Wir waren zusammen bei der IDM. Wir haben aber auch eine, wie soll ich sagen, etwas ernstere Unfallgeschichte, über die wir mal reden müssen. Ich hatte meine Entjungferung bezüglich eines Presseevents. Darüber werden wir sprechen. Und was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ah, heute gibt es wieder Gasgeflüster History, die allseits beliebte Kategorie, einen kleinen Ausflug in die Historie der Motorräder. Und ganz vorab müssen wir aber nochmal 2 Dinge ansprechen, für alle, die es vielleicht in der letzten Folge nicht mitbekommen haben. Die Weihnachtsfeier ist jetzt terminiert. Am 6. Dezember feiern wir uns den Stammtisch gerne mit euch zusammen in Darmstadt. Ein nettes Zusammenkommen am Samstagabend mit Bierchen, Getränke in Darmstadt. Wer Bock hat, mit uns da einen schönen Abend zu verbringen, der schreibt uns gerne an info@gasgeflüster.de. Und wenn ihr solche und andere Events und vor allem auch Branchennews nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Draufklicken und einmal im Monat gibt's brandheiße Gasgeflüster und Motorrad-Updates. Das also so ein bisschen das, was wir heute vorhaben. Aber du hast es angesprochen, ein bisschen was kam ja. Und vor allem wurde richtig fröhlich kommentiert auf Social Media, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Das Video von dir, Michel, wo du in der letzten Folge ja, wie soll ich sagen, gebeichtet hast, dass du bei ATU auch mal wieder in die Kostenfalle getappt bist. Und natürlich kamen dann einige, ja, kannst ja auch nicht zur ATU gehen, das kannst ja nicht machen, ist ja klar und bla. Dann wiederum haben andere kommentiert, die wohl selbst eine Werkstatt haben oder irgendwie Teil des Ganzen sind, die sagen, das, was bei dir kostenpflichtig wurde, nämlich irgendwie so Lichtercheck und was weiß ich nicht, wo du ja nochmal irgendwie 12 Euro für haben wollte, bei überhaupt schon Warenwert oder Einkaufswert von 2000 Euro, die du da gelassen hast, dass das oft auch einfach kostenloser Service ist, genauso wie irgendwie Auto aussaugen. Also die Quintessenz so ein bisschen, im Zweifel da einfach nicht mehr hingehen. Aber uns haben auch mehrere Leute nochmal geschrieben und ich meine, so insgeheim müsstest du es ja wissen aus meiner Erfahrung, die ich hier schon oft genug breit getreten habe, dass alles, was nicht beauftragt ist, überhaupt nicht gezahlt werden muss, dass es da eine ganz eindeutige Rechtsprechung gibt. Also hier nochmal der Appell, wenn ihr einen Kostenvoranschlag habt, wenn ihr sozusagen einen klaren Auftrag gegeben habt, X zu machen und es wird Y abgerechnet, ja, dann kann der euch mal schön den Buckel runterrutschen. Nichts bezahlen. Das also vielleicht als Mini-Feedback schon mal zur letzten Episode. Wer den ganzen Rant auch von Michel hören will und wie es dazu kam, dass er über 2000 Euro für einen Werkstattaufenthalt gezahlt hat, der sollte da unbedingt auch mal reinhören.
Absolut. Und von dieser Seite natürlich auch eine klare Empfehlung von mir. Augen auf beim Eierkauf. Ne? Guckt euch das wirklich genau an, denn das war ja eigentlich so der Auslöser, warum ich dann diese Hasstirade in der Aufnahme losgelöst und rausgekotzt habe, kann ich ja fast sagen. Denn ich habe natürlich den Fehler gemacht, zwar nach einem Auftrag gefragt, beziehungsweise ein Angebot mir erstellen lassen, habe dann quasi auch eine Anzahlung gemacht, da war das ja quasi alles nicht dokumentiert. Und als ich dann aber bezahlt habe, habe ich natürlich nicht richtig die Rechnung kontrolliert und habe dann den Ort des Geschehens verlassen. Und als ich dann zu Hause war, diese Rechnung über 11,99 oder 12 Euro oder was das gewesen ist oder diesen Rechnungsposten vielmehr gefunden. Und da war es dann aber eigentlich zu spät, da habe ich dann gedacht, okay, ich gehe jetzt natürlich nicht nochmal dahin. Anrufen bringt ja sowieso nichts, ne? Wenn ich jetzt da nochmal vorbeifahre und mir nochmal Zeit und Nerven kosten lasse, dann werde ich dadurch auch nicht glücklich und habe dann diese 12 Euro quasi da so mit, ja, in Kauf genommen. Aber es ist natürlich für diejenigen, also und andersrum, es ist natürlich irgendwie ein auf eine gewisse Art und Weise räudiges Geschäftsmodell, das halt einfach immer drauf zu machen und dann halt einfach zu in Kauf zu nehmen, ne, dass ein Teil der Leute sich halt einfach entweder aufregt und der andere Teil, und das ist ja der Teil, um den es dann in Anführungsstrichen geht, dann halt einfach die bittere Pille schluckt, ne, in den sauren Apfel beißt und dann halt nicht wieder hingeht, so, ne, oder beziehungsweise nicht wieder hingeht, um sich der Diskussion zu stellen und dann diese 12 Euro wieder rausrechnen zu lassen, so, ne. Aber das gibt's ja in verschiedenen Fällen, haben wir alle schon erlebt. Aber erlebt, Stichwort Nummer 1, du hast sehr, sehr viel erlebt jetzt über das vergangene Wochenende. Sehr intensiv für mich gewesen aufgrund der Arbeit, für dich sehr intensiv aufgrund der Begegnungen und Ersteindrücke, die du dort gesammelt hast. Und ich würde sagen, wir hüpfen doch einfach mal in einen positiven Themenbereich. Bevor wir zum belgischen TÜV kommen, der steht zwar ganz oben auf der Liste, aber ich möchte, mir brennt's unter den Nägeln. Ich möchte jetzt nämlich, und Jan sitzt hier auch, grinst wie ein Honigkuchenpferd. Wir hatten nämlich am Wochenende gar keine Gelegenheit, also wirklich kaum Gelegenheit, wirklich irgendwie Worte mit uns zu wechseln. Jan war zwar in ständiger Social Media, / WhatsApp, Signal, Kontakt, Versuche mit mir und musste dann aber immer feststellen, entweder gar keine Antwort oder nur eine kurz angebundene oder seine Anfrage einfach nur abgeledert, weil gar keine Zeit für nichts. Und dementsprechend habe ich auch nichts von deinen Emotionen mitbekommen. Und alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen ja, dass Jan sehr emotional auf verschiedene Themen sein kann. Und es gab auch sehr emotionale Punkte, wie eben die genannte Pressekonferenz. Und da möchte ich jetzt natürlich hier brandheiß erstmal erfahren, wie für dich so dein, nicht das erste IDM-Wochenende, ne, aber das IDM-Wochenende mit der Community beim Finale in der neuen, ich sag mal, in diesem neuen IDM-Kontext abgelaufen ist. Hat sich ja doch viel verändert in den letzten Jahren.
Hat sich viel verändert. Für alle, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, kurz den Schwenk, worum ging es? Also IDM-Finale in Hockenheim, das letzte Rennen der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft. Und wir hatten ja im Vorfeld den Aufruf gestartet. Wer Lust hat, mit uns dorthin zu kommen, der kann das gerne machen. Und für alle, die Samstag mit unserem Gasbeat, Gascode, so, haben.
Also Gasbeats gibt's auch noch. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, die Playlist erweitern auf Spotify. Gibt's die Gasbeats passend zu uns. Also nochmal eine Randempfehlung, die der Jan hier eingestellt hat.
Weiß nicht, wie der drauf kam. Wahrscheinlich, weil ich mir die Musik dann auf dem Motorrad, können wir auch noch drüber sprechen, reingeballert habe, mit dem ich dann auch zurückgefahren bin. Aber wir hatten eben Aufruf gestartet und alle, die Samstag da waren, kamen dann in den Genuss einer Gasgeflüster-Exclusive-Führung, so nenne ich es mal, ein Blick hinter die Kulissen, dazu gleich mehr, weil das war super spannend. Und so waren wir, ich glaube, in der Gesamtzahl irgendwie 17, 18 Leute, die an dem Wochenende verteilt über die Tage irgendwie auch da waren. Einige auch, es waren sogar nochmal mehr, weil am Sonntag kamen noch einige, die waren gar nicht in der Gruppe. Also irgendwie 25 Leute, würde ich jetzt mal den Daumen schlagen, von Gasgeflüster waren alleine da an dem Wochenende. Und ich war eben schon an dem besagten Samstag da. Ich glaube, das letzte Mal bei der IDM war ich vor 5 Jahren oder so, auch am Hockenheimring. Und damals war es schon so, dass sich dort einiges getan hat, dass man das Ganze ein bisschen mehr professionalisiert hat, sagen wir es mal so. Es ist keine Kraut- und Rüben-Veranstaltung irgendwie, sondern wirklich hochprofessioneller Motorsport. Und so war ich am Samstag, glaube ich, um 10 bereits auf dem Gelände bei zu dem Zeitpunkt noch eher miesem Wetter und war schon ganz schön geflasht. Erstmal bin ich keine 2 Meter auf dem Gelände, kamen direkt Dani und Nils auf mich zu und grüßten mich schon von Weitem. Und diese beiden exklusiv habe ich auch wirklich, es war Wahnsinn. Ich bin da wirklich viel über das Gelände gestreunert, weil es gibt ja doch einiges zu sehen, verschiedene Stände. Dann der ewig währende Versuch, dich mal irgendwo abzupassen, dann aber irgendwie noch ein paar andere Leute zu treffen und so. Und denen bin ich einfach gefühlt bei jedem Gang um die nächste Ecke begegnet. Das war irgendwie witzig. Die haben aber auch erzählt, die sind am Samstag, ich glaube, wie waren das? 10 Kilometer gelaufen. Einfach nur über dieses Gelände. 10 Kilometer sind die da rumspaziert. Ich habe nochmal geschaut. Ich habe gar nicht so viel gemacht, obwohl ich auch das Gefühl hatte, ich bin die ganze Zeit rumgelaufen. Also die getroffen und dann muss man auch mal dazu sagen, wer sich mal überlegt, Motorsport kennenzulernen, der es bisher noch nicht gemacht hat, unbedingt dorthin gehen, weil was auch einfach krass ist, was auch vor 5 Jahren schon so war und was die sich trotz aller Professionalisierung und größer werden beibehalten hat, diese Rennserie, ist ja die Nähe zu allen und jedem. Weil ich bin dann 2 Meter weitergelaufen und auf einmal rief's auch um die Ecke, hey Jan! Und ich drehe mich um und wer schaut mich strahlend an? Und es war Julian. Und wenn ihr die Folge verpasst habt, ich glaube, das war vor 2 oder 3, er ist Mechaniker im Ducati-Werksteam in der IDM und er kam einfach gerade aus der Box raus spaziert und sah mich und das eben halt auch zu der Nähe. Man kann halt einfach wirklich mit dem normalen Wochenendticket da fröhlich durch die Boxengasse laufen. Du kannst in die Boxen reinschauen. Wenn du da vielleicht auch mal jetzt nicht absolute Dulli bist, kannst auch vor der Tür stehen, wenn sie aufmachen, so ein bisschen Blicke da reinwerfen. Das war schon ziemlich cool. Das heißt, Julian auch getroffen, der hat mich später auch mit bei sich in die Box reingenommen zu Ducati. Also die Nähe ist unfassbar. Du läufst da durch. Lukas Tulovic kam dann auch irgendwie direkt vorbeispaziert. Plus alle anderen Größen aus dem Rennsportbetrieb. Und dann hat sich das auch zunehmend gefüllt. Bevor ich allerdings wirklich schon Motorsport-Action gesehen habe, ging es auch direkt los. Wir hatten 2 Führungen sozusagen an dem Tag. Wir hatten die Gruppe aufgeteilt, damit es auch schön intim sozusagen bleibt und jeder da auf seine Kosten kam. Und Teil dieser Tour, die wir hatten, war eben startend die Pirelli, wie soll man sagen, Reifentruck-Action mal in echt
zu sehen. Reifenservice, genau. Also das ist, die haben da ja quasi einen professionellen Reifenservice für die IDM. Da ist, für die, die sich mit diesem Rahmen nicht so ganz genau auskennen, das ist so ähnlich vergleichbar wie in der MotoGP auch, dass du quasi einen Reifenhersteller hast, der die Versorgung für alle Teams übernimmt und es gibt dann halt ein gewisses Reifenkontingent, die Teams und Fahrer in Anführungsstrichen zur Verfügung haben und alle nutzen quasi diesen einen Reifenpartner beziehungsweise den Service des Partners, in dem Fall von Pirelli, um dahin zu gehen. Die liefern die Reifen an, die kriegen die dort gewechselt, die bringen dann quasi nur die Felgen hin, nehmen das dann wieder mit und stecken das quasi ins Motorrad rein, wobei es da auch noch so ein bisschen Insights gibt, die ich da vielleicht teilen kann. Man sagt nicht ganz genau, wer wie wo was verwendet, aber es ist ja wie gesagt so, ne, du kriegst diesen Reifen von diesem Reifenservice, der wird natürlich in Anführungsstrichen aufgepumpt, der Reifen wird aufgezogen und so kannst du ihn quasi reinstecken und beim Rennsport wird natürlich der Luftdruck noch kontrolliert und ist alles angepasst und ich weiß aber auch, dass wohl manche Teams mit der Befüllung in Anführungsstrichen noch versuchen zu experimentieren und da andere Mischungen, andere Gase verwenden, um da quasi die Varianz der Performance ein bisschen einzugrenzen. Also selbst da wird sich nicht hundertprozentig auf diesen Service verlassen, sondern da wird nochmal nachgestellt und nachgeschraubt. Aber das nur so als kleine Information so dazu am Rande. Aber erzähl ja, weiter, ne? Genau. Also du hast ja da quasi die Insights, was da in Anführungsstrichen alles passiert, ne? Also ich glaube, man kann vielleicht ganz kurz darauf eingehen, in welchem Volumen da in Anführungsstrichen auch gearbeitet wird, ne? Wie viele Leute dabei sind, was das so ist.
Also wir wurden begrüßt von dem Race-Verantwortlichen von Pirelli, der das eben alles betreut. 2 LKWs haben die voll, dann haben die da zig Mechaniker bzw. Monteure, die für diese Teams eben auch die Reifen wechseln. Super spannend, die kommen mit 2000 Reifen an, tatsächlich verkauft werden an so einem Rennwochenende um die 1000, hängt dann natürlich immer auch so ein bisschen vom Wetter ab und so weiter. Es ist nicht so wie in anderen Klassen, dass die Teams ein gewisses Kontingent haben an Reifen, dass sie maximal verwenden dürfen. Das heißt, sie können eigentlich raushauen, so viel sie wollen. Und es sind die Reifen, die du auch als Otto-Normalverbraucherin kaufen kannst. Also diese klassischen Pirelli SC1, SC0, SC2 Mischungen, die sie eben SCX haben. Genau. Die hatten allerdings an diesem Rennwochenende auch so ein paar Experimentale dabei. Das heißt, die testen tatsächlich auch in der IDM mit den Teams neue Mischungen, was ich super spannend finde und was ja schon ein gewisses Prädikat auch für diese Rennserie ist, weil wenn es halt ein reiner Nasenbohrerverein wäre, würde ein Riesenkonzern wie Pirelli sicherlich nicht neue Reifenmischungen dorthin bringen, um sie testen zu lassen. Also das schon mal sehr, sehr spannend. Die ziehen da auf und das war an dem Wochenende eh ganz besonders spannend, weil wir sehr gemischte Verhältnisse hatten. Also am Anfang sind einige Teams noch mit Regenreifen rausgefahren, gerade an dem Freitag war es ja noch sehr, sehr nass, am Samstag und Sonntag dann eigentlich ausschließlich nur noch Slicks. Was hat er noch erzählt? Genau, so Thema auch, wie die Rennteams damit umgehen, also die Zusammenarbeit wohl sehr, sehr gut. Grundsätzlich, dadurch, dass Pirelli Alleinausstatter in dieser Rennserie ist, hat der Johannes eben auch nochmal berichtet, was das auch für den Konzern oder für Pirelli bedeutet. Während sie beispielsweise bei der Endurance World Championship ja eine Markenoffenheit haben, was die Reifen angeht, bedeutet das für Pirelli in dem Kontext, dass sie dann natürlich versuchen, für die ausgewählten Teams wirklich den kompletten Fokus auf die absolute Spitzenperformance und genau auf die Wünsche der Teams einzugehen. Und in so einer Rennserie ist dann wiederum der Fokus oder auch die Herausforderung, absolute Chancengleichheit herzustellen. Also jedes Team wird wirklich gleich behandelt, jedes kriegt die gleiche Charge an Reifen, bedeutet also aus einer, wie sagt man, Produktionsreihe.
Also genau.
Alle die gleiche DOT, auch da nochmal aufgeräumt mit diesem DOT-Mythos, haben wir ja auch schon ein paar Mal versucht, wenn du zu einem Reifenhändler gehst und dich beschwerst, dass der Reifen jetzt ein Jahr alt ist, ey, deswegen ist der Reifen überhaupt nicht schlecht, man darf bis zu 3 Jahre einen Reifen als neu verkaufen, also mit einer DOT von 3 Jahre alt. Und tatsächlich ist es ja sogar so, dass man sagt, die neuen Reifen sollen am Anfang auch nochmal so ein bisschen ausdampfen oder wie auch immer. Das heißt, neu ist nicht immer besser, aber hier wird auf jeden Fall komplett auf die Chancengleichheit geachtet. Und zur Zusammenarbeit mit Teams, das war geil. Er sagt dann halt einfach, wir haben dann gefragt, so Reifendruck, was die denn fahren und wie das denn gemessen wird. Und es ist nicht so wie bei der MotoGP, dass das quasi komplett kontrolliert wird. Wir haben aber dann schon erfahren von den Teams, dass die alle einen integrierten Reifendrucksensor haben, mit dem sie wirklich an jeder Stelle auf der Strecke auch wissen, welcher Reifendruck gerade im Reifen drin ist, wie warm der ist und so weiter. Und der Johannes von Pirelli meinte auf jeden Fall, naja, sie sagen, Minimaldruck, wirklich absolut minimal, ist 1,65 um den Dreh. Drunter sollen die nicht fahren. Und wir hatten 2 Führungen, waren in 2 unterschiedlichen Teams, dazu komme ich gleich. In der ersten Führung waren wir bei Gerd 56, in der zweiten Führung waren wir beim Ducati Werksteams, jeweils mit den Teammanagern gesprochen und die haben uns dann die Motorräder gezeigt, wie das so alles läuft und so. Und einer, ich möchte jetzt hier nicht sozusagen Whistleblower sein, den haben wir gefragt, ja, was fahrt ihr denn für einen Druck? Ja, 1,55. Und halt direkt mal wieder so, der bei Pirelli, der auf gar keinen Fall drunter, also, fahren schon 0,1 drunter und so. Ich meine, 0,1 klingt jetzt nicht viel, aber ist schon eine Ansage, wenn es da wirklich ja so um alles geht.
Und, ja, ich meine, du musst dir überlegen, ne? Die Empfehlung ist 1,65, ne? Wenn du an die Tankstelle fährst, um den Luftdruck an deinem Motorrad einzustellen, ne? Dann ist ja eh erstmal schon gegeben, dass dieses Gerät, mit dem du da arbeitest, sagen wir mal, 10% Fehlerquote ist per Default mit eingebaut, so, ne? Also ja, wenn du 2,7 hast, können es theoretisch fast 3 sein oder einfach nur 2,4. Also du hast da eine große Streuung drin und du stellst das ja, wie sie gesagt, aufs Zehntel ein und nicht wie in dem Bereich aufs halbe Zehntel, ne? Und die wollen ja dann auch, die haben ja entsprechend exakte Barometer, ne? Also oder wie heißt ein Druck Reifenprüfgerät? Gibt's einen Fachausdruck? Fällt dir irgendwas ein? Also quasi Barometer spricht ja quasi für den Druck, aber wie heißt das Gerät? Ist egal. Also Reifendruckmessgerät, so, ne? Und das ist natürlich sehr sehr präzise und so in diesem Rahmen wird das halt auch eingestellt, ne? Und wenn das andere Team sagt, ja okay, wir sind bei 1,55, ne? Da sind die auch nicht bei 1,6, sondern eben nochmal ein halbes Zehntel drunter. So, ne? Also das macht tatsächlich einen Unterschied und die Teams, Fahrwerksexperten und die Fahrer natürlich, die merken das auch. Und da gibt es einen Unterschied. Ne? Finde ich total faszinierend. Und da kommt eben dann nochmal dazu, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, ne? Dass da teilweise nicht mit normaler Druckluft sozusagen gearbeitet wird, obwohl bei Pirelli auch schon. Also das ist jetzt keine normale komprimierte Luft, sondern die wiederum haben auch schon ein Spezialgasgemisch sozusagen. Müsste man nochmal nachhaken, was das ist. Aber die Teams dann halt nochmal selber nachhaken, um in diesem sehr schon präzisen Bereich nochmal mehr rauszuholen. Also völlig wild, wenn man sich überlegt. Ne, das ist ja in Anführungsstrichen nur die internationale deutsche Meisterschaft, aber mit wie viel Präzision und auf welchem hohen Niveau da in Anführungsstrichen schon gearbeitet wird. Aber jetzt Schluss mit den Zehntelbereichen und den Details, denn du hast ja gerade angedeutet, du warst ja auch bei den Teams und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wenn man das noch nie gesehen hat, ne? Vielleicht auf Social Media verfolgt, wie da so der Eindruck ist, wenn du das erstmal in so eine Teamstruktur, in so eine Box auch reinkommst. Und du kennst das ja auch. Ich würde mal vorschlagen, versuch da mal zu rekapitulieren, wie das aus Sicht derjenigen unserer Community war, die das da zum ersten Mal erlebt haben. Da hast du ja bestimmt auch irgendwie Feedback bekommen, weil für die war das ja wirklich eine Premiere.
Für einige auf jeden Fall davon so. Also ich glaube, der größte Aha-Moment für alle war, überhaupt erstmal so die Tür zu öffnen von so einer Box. Man kennt ja sozusagen auch immer nur die andere Seite im Wesentlichen, ne? Wenn man irgendwie aus dem Fernsehen mal schaut, sieht man sozusagen vorne aus der Boxengasse, wie das da alles aufgebaut ist, sieht so ein bisschen die Motorräder. Man kriegt aber auch immer mit, dass ganz schnell die Tore runtergemacht werden, wenn da irgendwie was geschraubt wird und sonst was, und kennt vielleicht das auch gar nicht hinten dran. Und so sind wir durch die Boxengasse oder hinten durch das Paddock gelaufen, an diesen ganzen riesen LKWs vorbei, hinten rein, wurden dann begrüßt von den jeweiligen Teamchefs, da schon mal so ein kleiner Schnack, was irgendwie so abgeht, und dann wurde die Tür eben geöffnet. Und in beiden Teams, in denen wir waren, war irgendwie erstmal ganz interessant, während vorne der Bereich, der sozusagen zur Boxengasse rausgeht, ja mal sehr, sehr edel aussieht, da sind diese Sponsorenwände und so weiter, ist hinten halt einfach sehr, sehr funktional. Also dann steht dann da vielleicht irgendwo eine Kaffeemaschine rum, da stand ein Benzinkanister rum, da sind dann diese Schränke, wo die Reifen drin sind und vorgewärmt werden und so weiter. Also sieht nicht ganz so sexy aus wie dann vorne raus, aber halt, wie gesagt, eben sehr, sehr funktional und trotzdem Wahnsinn, was da an so einem Wochenende immer aufgebaut wird und aufgefahren wird. Und was eben, glaube ich, alle sehr beeindruckend fand, war erstmal die Nahbarkeit der jeweiligen Teamchefs. Das trifft auf beide zu, sowohl Ducati als auch bei BMW GR56. Und dann auch alle mal so, ja, dürfen wir hier Fotos machen? Ja klar, kein Problem. Und ich meine, das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und da wird professionell gearbeitet, aber es ist halt was anderes als irgendwie in der Prototypenserie. Oder du hast ja auch mal berichtet, als du bei Toprak bei der WSBK warst, da hast du ja richtig auf den Griffel bekommen, wenn du da die Kamera rausgeholt hast.
Absolut, also das ist das eine, ne? Man kann natürlich da viel mehr Informationen sammeln und die Leute sind nahbarer in Anführungsstrichen und offener. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, weil du das jetzt schon mehrmals erwähnt hast, ne? Du bist zwar bei Ducati in der Box, ne? Und jetzt hast du gerade gesagt BMW GR56, aber das sind ja keine Werksteams, ne? Die fahren zwar dieses entsprechende Fabrikat, ne? Also die einen arbeiten mit Ducati, die anderen mit BMW, die anderen mit Honda und dann Kawasaki und Yamaha, sind ja quasi alle Marken vertreten, also fast alle. Aber das sind ja private Teams, ne? Also
na, da ist stimmst du nicht ganz? Also
ja,
bei
doch,
GR56 schon, aber Ducati hat sich so zumindest vorgestellt als Werksteam und die haben ja eine gewisse Werksunterstützung, sagen wir es so. Das ist natürlich immer die Frage, wie es definiert. Natürlich steckt
ja, da Ducati. Achtung, Ducati das Frankfurt da muss ich präzisieren. Die stellen sich vielleicht so dar, aber es ist natürlich Ducati Frankfurt. Und vor allen Dingen in diesem Ducati-Umfeld muss man das dazu sagen, es gibt von Ducati auch in der Superbike-WM eigentlich für die Nicht-Werksteams keine, in Anführungsstrichen, Werksunterstützung. Ducati macht das einfach so. Jeder, der Ducati fahren möchte, egal in welcher Meisterschaft, hat Zugriff auf das Werksmaterial. Du musst es dort nur kaufen. Also es gibt dort eigentlich keine, es gibt keine Abgrenzung, ne? Es ist alles eine Frage des Budgets. Ducati stellt quasi allen theoretisch die gleichen Möglichkeiten technischer Art und Weise zur Verfügung. Hängt natürlich ab von den Regularien in den Meisterschaften. Nicht überall ist alles erlaubt, ne? Stichwort Motortuning, Stichwort Reifen vorgeschrieben, Fahrwerks eventuell so, ne? Gibt's ja Unterschiede. Jeder hat theoretisch die Möglichkeit. Und das sind, in Anführungsstrichen, nichtsdestotrotz, aber private Teams. Und die sorgen halt dann auf eine gewisse Art und Weise dafür, dass die Kohle herkommt. Ob es da vielleicht von den jeweiligen Ländervertretungen, zum Beispiel Ducati Deutschland, eventuell ein bisschen finanzielle Unterstützung dafür gibt, das mag sein, aber es sind eben nicht, und darauf wollte ich hinaus, ne, das ist nicht das Team von Ducati Deutschland, sondern das ist Ducati Frankfurt, die sich den Riss geben und dann ein Team auf die Beine stellen, und das ist nicht das Team von BMW, auch wenn die
da vielleicht mal vereisen. Ja, aber die hatten jetzt in dem Fall tatsächlich
private Teams so, ne?
Die hatten aber jetzt schon einen Mechaniker aus dem Ducati-Werk. Ja, hatten sie mit dabei, vielleicht ist das so ein bisschen die der Hintergrund da dahinter, hinter dieser Aussage. Was aber auf jeden Fall super spannend war, jetzt habe ich ja beide Führungen mitgemacht in diesen zwei Gruppen und habe eben den Genuss gehabt, beide Teams einmal kennenzulernen. Und es ist krass, wie unterschiedlicher die nicht sein können. Da hatte ich auch echt Glück. Also GR56, das sind wirklich in Anführungszeichen Semi-Profis oder Amateure, wie gesagt. Ja, die meisten haben einfach einen ganz normalen Job. Viele davon gar nicht eigentlich im Motorradbereich. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied zu Ducati. kommen eigentlich aus der Langstrecken-WM, sind dann ja irgendwann umgewechselt auf die IDM, 7 Wochenenden im Jahr, das passt für die Langstrecke,
war immer nicht mehr machbar. Weil muss man vielleicht dazu sagen,
ja.
Du hast ja gesagt, Gerd 56, so, ne? Und bei Gerd denke ich natürlich, ist halt der Gerd, G-E-R-D, ne? Also ja. Irgendein Dude, der halt Gerd heißt und dann dieses Team gemacht hat, ne? Aber das steht ja eigentlich für German Endurance Racing Team. So, also ja, ja. G-E-R-T, so, ne, da kommt das her und da ist auch dieses Endurance, dieses Langstrecken-Ding drin. Also für alle, die sich jetzt gefragt haben, wer ist eigentlich dieser Gerd, ne, und warum spricht der Kersten, oder warum erzählt Jan von Carsten und nicht von Gerd? Also Gerd ist quasi nur ein Akronym für,
genau, für die. Genau, er hatte auch gesagt, dass sie das damals gegründet haben mit der Hoffnung, dass es dann GRT irgendwann heißt. Aber sie haben halt gemeint, selbst bei Eurosport im Internationalen ist es halt Gerd 56 oder 56, sowas. Und auf jeden Fall, Unterschiede könnten nicht größer sein. Also allein schon mal von der Genese, wo die so herkommen. Aber die fahren jetzt, glaube ich, seit 12, 13 Jahren BMW. War einfach damals das Programm, als sie das Racing-Team gegründet haben, dass sie verschiedene Motorräder ausprobiert haben, die BMW für alle Beteiligten das Motorrad sozusagen waren. Und er erzählte halt eben, ja, ist halt super, der hat sich dann ein mega Netzwerk aufgebaut, sie kriegen da so ein bisschen Support und wissen aber, kennen die Maschine halt in- und auswendig und selbst wenn da alle zwei Jahre ein Update kommt, ist man da irgendwie mal sehr, sehr schnell wieder drauf, weiß, wie die Technik funktioniert, all sowas und du hast so rausgehört, okay, also für die ist auch ein Wechsel eigentlich kaum vorstellbar, da müsste wahrscheinlich schon einiges passieren, weil das halt so funktioniert. Demgegenüber bei Ducati, der Teamchef da, der Alex oder Axel, ich hab's immer
verwechselt.
Der Axel, selbst ja erfahrener EDM-Champ, wenn ich mich da richtig erinnere. Du hast es, glaube ich, auch schon mal aufgebracht. Auf jeden Fall weiß er, wovon er spricht. Und der war ja bis vor zwei Jahren, glaube ich, für Yamaha tätig so. Und den habe ich dann nämlich auch gefragt und gesagt, so ja, hab mal gehört, dass es ja irgendwie ganz geil ist, sich so ein Netzwerk aufzubauen, dass so ein Wechsel auf ein anderes Team oder Modell ja irgendwie schwierig wäre. Nö, ist kein Problem. So, nimmst du an das Motorrad, hat alles ein Motor, zwei Räder, easy. Dann auch zurück zu Gerd 56, wird halt irgendwie erzählt, oder auch auf die Frage zum Beispiel mit dem Foto, sagt er, ja, ist kein Problem, das, was das Motorrad schnell macht, kannst du eh nicht fotografieren. Und ging dann auch auf das Thema Fahrwerk ein, die haben vom Ronny Schlieder, das ist irgendwie ein absoluter Fahrwerkspezialist für BMW-Motorräder, wirklich ein Profi an Bord, der sich da auch ums Fahrwerk kümmert und so. Und er sagt halt, ey, das ist halt wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Abstimmung mit dem Fahrer. Und der Axel wiederum auf der anderen Seite, ja, da muss man manchmal den Ball flach halten. Da kommt der Fahrer nach so einem Turn rein und sagt, scheiß Motorrad geht gar nicht, da müssen wir am Fahrwerk was ändern. Und dann drehst du halt irgendwie, machst du zwei Klicks nach rechts am Fahrwerk, dann geht der Fahrer nach hinten, zieht sich um, machst zwei Klicks zurück nach links. Der geht das nächste Mal raus und kommt wieder zurück. Super, richtig, richtig gut. Und also da merkt man durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen, Philosophien, beides trotzdem sehr erfolgreiche Teams, aber es wurde halt deutlich, es gibt unterschiedliche Ansätze, die da irgendwie zum Erfolg führen. War auf jeden Fall super spannend, das mal irgendwie zu sehen und jetzt vielleicht mal weg von den Teams. Wir waren dann die ganze Zeit betreut von Wolfgang, er ist Teil oder sogar, ich glaube, Geschäftsführer von Speer Racing, kennt wahrscheinlich jeder irgendwie als Rennstreckentrainingsanbieter. In ganz Europa fahren viel diese GP-Strecken. Und der ist in Hockenheim auch zu Hause, macht dort eben sehr, sehr viel Trainings von sich aus und hat uns da nochmal so eine allgemeine Führung gegeben. Wir sind dann ins Baden-Württemberg-Center, das ist so im Paddock so ein größerer Turm. Da kannst du ganz oben drauf, so eine VIP-Arena, also da konnten wir Gasgeflüsterer auch einmal hin. Du siehst quasi fast die ganze Strecke. Und das ist irgendwie schon auch echt krass gewesen, was der da halt eben so berichtet hat. Der hat so ein bisschen einen Abriss über die Geschichte des Hockenheimrings gegeben, aber halt auch in die Gegenwart, wie das ganze Ding halt bewirtschaftet werden muss, um das irgendwie zu betreiben. Und er hat auch direkt auch mal gesagt, so Formel 1, das wird da nicht mehr kommen. Und er ist auch ganz froh, ehrlich gesagt, drum, weil es halt einfach immer bedeutet, mega Aufriss für alle. Das bedeutet, wenn du da Trainings anbietest, dass da die ganzen Boxengasse gesperrt ist, weil für die Formel 1 halt einfach nochmal der Boden neu lackiert werden muss oder was auch immer. Aber weißt du eigentlich, was für so einen Rennstreckenbetreiber der Hockenheimring an Streckenmiete kostet, nur für einen Tag?
Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen 35.000 Euro.
Werde ich und jetzt was ist dann dabei?
Wie, was ist dann dabei?
Ja, was ist dann dabei? Also
hast
die Strecke?
Nee, da hast du nur die Strecke. Du mietest alles extra. Jeder Feuerlöscher, jeder Besen, jedes Pylone, jede Versicherung, alles. Also alles, jeder Streckenposten, also Streckenposten, ne, der Platz oder das Häuschen plus der Sportwart. Das sind quasi dieses Missverständnis. Das sind die Personen, die stehen. Das sind Sportwarte der Streckensicherung. So, das kostet alles extra. Und deswegen hast du auch so große Unterschiede bei diesen, ich sag mal, bei einer Hobby-Rennveranstaltung. Ja. Und bei der IDM, ne, bei der IDM ist natürlich viel mehr Personal vor Ort, weil die halt einfach viel schneller reagieren müssen. Also A, natürlich aus Sicherheitsgründen und B, um den Ablauf der Veranstaltung, der ja minutiös geplant ist, durchführen zu können, na, damit halt da keine langen Verzögerungen entstehen und das quasi auch wirklich alles so durchgeführt werden kann. Also das kommt da quasi als, an Kosten alles nochmal in Anführungsstrichen on top. Und du hast ja vielleicht dazu irgendwie noch was zu sagen. Ich muss aber noch eine weitere Bemerkung machen zum Vergleich mit den anderen Rennserien. Aber sag du erst was, also zu den Kosten, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Sag du, was du noch sagen
willst. Nah dran. Also wirklich nah dran, 40.000 Euro sind es netto, wohl bemerkt, die er da an einem Tag zahlt. Und da musst du dir mal halt echt überlegen, ne? Das ist eine richtige Stange Geld. So, und da ist nämlich noch niemand mit dabei. Und was du gesagt hast zum Personal, er fährt das Ganze dann, glaube ich, mit 2 oder 3 Rettungswagen, die vor Ort sind. Mindestens einen Arzt, ich glaube, wenn nicht sogar irgendwie 2. Die dann vor Ort sind, dann eben die ganzen Streckenposten, die eben auch noch bezahlt werden müssen. Also was drumherum. Und hat aber dann auch nochmal deutlich gemacht, bei der IDM ist ja richtig krass. Da stehen, glaube ich, irgendwie 5 Rettungswagen die ganze Zeit einsatzbereit. Ich glaube, irgendwie auch 2 oder 3 Ärzte. Du hast in der Race Control, wo wir eben auch waren mit den Leuten, erstmal auch krass, ne? Also Race Control, du denkst, da sitzen irgendwie so 3 Nasenbohrer und glotzen so ein bisschen drauf. Aber nee, du gehst da rein. Stefan Beck als Race Director war ja hier auch schon im Podcast, hat so ein bisschen erzählt, was an so einem Wochenende auf einen zukommt. Das unbedingt auch nochmal anhören, wenn ihr das verpasst habt. Sitzt da vor einer Wand aus, keine Ahnung, 20 Bildschirmen, die haben jeden Zentimeter auf der Strecke mit einer Kamera abgedeckt, in 8K, das heißt, die können wirklich auf den Kieselstein ranzoomen. Neben ihm sitzen 2 AssistentInnen, dann eine Reihe mit irgendwie 4, 5 Plätzen voll, da sitzt dann irgendwie der ärztliche Leiter, der hat noch einen Rettungsassistenten neben sich, dann hast du irgendjemanden, der einfach nur den Funk betreut und nochmal jemand, der die Kameras sozusagen betreut und hinten dran war nochmal eine Riege mit Personen, keine Ahnung, was die jetzt so genau gemacht haben. Aber Wahnsinn, was da an Personal auch professionell aufgefahren wird. Das war echt sehr, sehr beeindruckend und hat uns auf jeden Fall mal so ein bisschen sensibilisiert, warum so ein Trackday vielleicht auch so teuer ist. Weil gehen wir mal auf die 40.000 Euro zurück. Wenn du jetzt 200 Leute da hast, die an so einem Rennstreckentag teilnehmen und dann zahlen die schon mal für einen Tag nur 200 Euro, um die Streckenmiete zu bezahlen. Das heißt, da ist noch nichts weiter abgedeckt an Kosten, an Anreise, an Personal, die dann ein Speer vielleicht auch hat und gibt ein bisschen vielleicht das Gefühl dafür, warum das dann so teuer ist. Aber Michael, jetzt wolltest du noch was anmerken.
Genau. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen einer Formel 1 und einer MotoGP und einer Superbike-WM und einer nationalen, internationalen Meisterschaft wie der IDM. Wenn die IDM irgendwo hingeht, dann muss sie genau wie so ein Rennstreckentrainingsanbieter die Strecke mieten. Das heißt, das sind halt einfach Kosten, die jeden Tag entstehen. Ne? Wenn du jetzt überlegst, okay, du bist da quasi ab Donnerstagabend bis Sonntagabend, das heißt, du hast dann allein, ich sag mal, Beispiel bei dem Hockenheim, bleibt man da so 120.000 Euro Streckenmiete, plus quasi das alles, was in Anführungsstrichen an Personal noch dazu gebucht werden muss. Und du hast es ja gerade beschrieben, das ist ja sehr variabel. So, und jetzt kommt der große Unterschied, wenn eine Formel 1 irgendwo hingeht, wenn eine MotoGP irgendwo hingeht, wenn eine Superbike irgendwo hingeht, dann bezahlen die Strecke nicht. Die zahlen kein Geld für das, was da vor Ort passiert. Die sind einfach nur da, weil sie halt in Anführungsstrichen kommunizieren. So, ne, wir sind ja quasi ein Riesenmagnet, ne? Wir sind ja die Superbike-WM, wir sind ja die MotoGP, wir sind ja Formel 1, wir sind da und jetzt guckt ihr, in Anführungsstrichen, dass ihr uns die Strecken umsonst zur Verfügung stellt und wie ihr dann mit dem Drumherum Geld verdient. So, ne? Mhm. Und deswegen ist das für die Betreibergesellschaften natürlich auch eine große Herausforderung, weil du natürlich jetzt, wenn du eine Formel 1, Beispiel Hockenheim da bekommen willst, du musst ja von Millionen investieren, um quasi deren Standard erstmal zu haben. Ne? Sei es jetzt quasi die Größe und Form der Kiesbetten, ne? Die Infrastruktur vor Ort, Verkabelung etc., Kommunikationssysteme, Sanitär, also you name it, ne? Das betrifft ja quasi alles. Und deswegen ist es natürlich für so eine Strecke extrem aufwendig und risikobehaftet, sich so eine Meisterschaft damit hinzuholen, weil du eben mit dem Umfeld das in Anführungsstrichen finanzieren musst. Und was natürlich die Klassen dann in Anführungsstrichen sagen, ne, sagen, ja, wir sind ja ein Wirtschaftsfaktor über diese eigentliche Rennveranstaltung hinaus. Ne? Deswegen sind ja dann auch zum Beispiel das Land Baden-Württemberg eventuell mit involviert, wenn es darum geht, so eine Rennserie dahin zu holen, weil sie sagen, okay, wir haben natürlich da Restaurantauslastung, ne? Wir haben Taxiunternehmen, werden mehr gefragt, es gibt Campingplätze, du hast quasi der örtliche Nahversorger, verkauft mehr Bier, verkauft mehr Brötchen. Ne? Also es ist einfach grundsätzlich mehr los. Und das ist natürlich ein Faktor, der damit reingerechnet wird. Aber es ist halt einfach nicht, dass du denkst, ah krass, es ist eine Option zum Gelddrucken, wenn du so eine Meisterschaft da hast. Ganz im Gegenteil, da ist halt einfach extrem viel Aufwand. Und jetzt komme ich nochmal zurück, vielleicht auch so als Abschluss für die IDM, um das so ein bisschen einzuordnen. Das ist halt einfach für so einen Veranstalter ein extremer Kostendruck halt auch, ne, weil eben wir nicht die MotoGP oder die WSBK sind, sondern quasi all das, was der normale Rennstreckenveranstalter bezahlt, halt auch quasi in dem Rahmen erstmal vom Veranstalter gestemmt werden muss.
Auf jeden Fall verrückt. Das war aber so in Summe die Tour. Ich glaube, allen hat es großen Spaß gemacht und war irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Danke auch nochmal sozusagen an dieser Stelle an Pirelli und alle damit Verbundenen, an den Wolfgang, die uns da durchgeführt haben, sich die Zeit genommen haben. Das war wirklich cool. Und auch an die Betreiber der IDM. Michael, du willst dazu was sagen?
Nein, gar nicht, sondern einen abschließenden Punkt haben wir natürlich noch offen gelassen und das musst du vielleicht auch noch ganz kurz geben. Ich meine, du hast jetzt davon erzählt, wie viel da im Fahrerlager los war und so, ne? Und dass das alles ganz cool war, hinter die Kulissen zu schauen. Aber wie war denn tatsächlich der sportliche Eindruck? Weil deswegen seid ihr ja eigentlich da gewesen und vor allem auch da gab es ja viele, die das zum ersten Mal erlebt haben.
Guter Punkt. Was ich total gut fand, gibt ja unterschiedliche Serien dort. Du hast den Rookies Cup, du hast die IDM Superbike sozusagen als absolutes Aushängeschild. Und was dieses Jahr auch erstmalig dabei war, war irgendwie die WBB, das ist irgendwie Belgian Challenge, was auch immer.
Ja.
Und das war richtig Kraut und Rüben. Das war völlig wild. Das war Wahnsinn. Das ist halt so eine reine Amateurserie, möchte ich es jetzt mal benennen. Wenn du, wahrscheinlich fühlen die sich jetzt auf den Chips getreten, aber es war halt schon so, bevor das irgendwie losging, die sind halt nicht in den Boxengassen, sondern irgendwo hinten im Fahrerlager haben die halt ihr Zelt mit ihren Motorrädern stehen und rollen dann halt kurz vorher durch das Paddock hindurch. Und ich denke schon auf einmal, was ist denn hier los? Da kommen halt irgendwie so 3-4 Motorräder hintereinander an mir vorbeigefahren und alle, wirklich alle, komplett die Verkleidung an der Seite irgendwie ultra verkratzt. Also die Dinger sahen ultra abgeranzt aus. Es sind 600er und 1000er Kubikmaschinen, die zeitgleich sozusagen an den Start gehen und ich denke mir schon so, was ist das für ein Himmelsfahrtskommando hier, ja? Also die Mopeds sahen wirklich komplett wild aus. Und mit den Eindrücken stehen wir beim Pirelli-Truck, kurz bevor es losgeht. Und ich erzähle es irgendwie den anderen, hab gesagt so, ey, ich bin mal gespannt, was wir da so jetzt gleich sehen werden. Das sieht völlig wild aus. Und dort, wo wir standen, konnten wir sozusagen schauen auf die Boxenausfahrt. Also am Ende der Boxengasse ist dann ja immer so die Ampel, wo ne rot oder grün ist, je nachdem, ob die Strecke freigegeben ist. Und die war noch rot zu dem Zeitpunkt. Und da kamen dann aber halt diese 5, 6, 7, 8 WBB-Fahrer da schon angerollt und stehen halt vor der roten Ampel. Ich erzähle das, auf einmal macht Bang, ich drehe mich um, ist einer in dieser Boxengasse im Stehen einfach umgekippt.
Nein.
Hätte fast noch einen zweiten mitgenommen, ja. Und ich denke so, es hätte besser nicht passen können. Dann hebt er das Ding wieder auf, dann startet es aber nicht so richtig. Er schon so Hand am Heben, aber immer noch weiter. Und irgendwann checkt er, okay, er muss offensichtlich den Leerlauf reinnehmen. Dann ging es irgendwie doch noch an. Und dann sind die halt losgefahren. Und um deine Frage so zu beantworten, ich habe die dann später auch von der Tribüne aus gesehen, in der Sachskurve, das ist so im Motodrom im Hockenheimring. Und das war halt wirklich geil, weil du da halt mal siehst, die waren wahrscheinlich zum Großteil das erste Mal auf dem Hockenheimring unterwegs, wie du halt die Linienwahl auch interpretieren kannst. Und das war bei denen eher so die Interpretation nach 2 Promille, möchte ich sagen. Also jeder ist da irgendwie eine andere Linie gefahren. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall würde ich jemals im Leben dort mitfahren wollen. Und dem folgte dann aber eben Supersport, Superbike und so weiter. Und das habe ich jetzt deshalb erzählt, weil du dann halt einfach krass das Niveau gesehen hast. Also wie die Jungs da sauber einen Strich fahren, wie nah die zum Teil eben auch beieinander sind, das differiert natürlich von Serie zu Serie. Das war schon echt ziemlich beeindruckend, wie die auf dem Motorrad sitzen, gerade auch die Meisterschaftsführenden, beziehungsweise die den Kampf ausgemacht haben in der IDM, Florian Alt und der jetzige Meister Lukas Tulovic, wie die ihre Motorräder beherrschen. Also du musst kein absoluter Motorsport-Experte sein, um zu sehen, dass das wirklich ganz hohes Niveau ist, dass das Rennsport ist vom Feinsten. Das war schon cool, das hat Bock gemacht. Ich war dann froh, dass ich mir dann auch so die Rennen irgendwie angeschaut haben. Und vor allem war irgendwie auch cool, auch als es für Lukas Tulovic quasi schon entschieden war, hast du so dieses Rennsport-Gen gesehen. Es wurde trotzdem attackiert, es wurde Vollgas gegeben. Also da wurde sich nichts geschenkt. Und das war auf jeden Fall sehenswert. Also alle, die das noch nicht gesehen haben, nächstes Jahr geht mal vorbei. IDM Hockenheim-Finale, immer eine gute Adresse, aber auch die anderen Rennstrecken. Der Kalender ist raus, schaut es euch an auf idm.de oder wie auch immer die Website heißt. Ich schaue gerade nochmal. Doch,
idm.de. Ja, Jan, an dieser Stelle vielen Dank für die Werbung. Ich bin ja froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil ne, ich bin ja quasi mit der Veranstaltung und dem Veranstalter hart verbandelt als Freelancer dort, ne? Und freue mich aber, dass ihr das quasi in Anführungsstrichen genauso wahrgenommen habt, ne? Wie ich das halt einfach immer feiere und denke, hey, es ist einfach total verrückt, was hier passiert, ne? Und dass da in Anführungsstrichen noch so viel Potenzial noch oben von der Wahrnehmung ist, weil es halt einfach krasser Scheiß ist, der da passiert. Das ist wirklich absolut verrückt.
Jetzt haben wir uns so ein bisschen verquatscht. Ich schaue jetzt gerade nochmal auf unsere Agenda. Den belgischen TÜV, den können wir, glaube ich, mal direkt außen vor lassen. Der hätte vorhin einfach sehr gut zu einer Werkstattgeschichte gepasst, aber du wolltest den ja unbedingt überspringen. Gehen wir noch auf so ein paar andere Themen ein. Und jetzt möchte ich ein User-Feedback nochmal mitnehmen. Und das ist ein krasser Themenwechsel, geht aber eher so auf die Straße und auch so ein bisschen auf die unschönen Seiten des Motorradalltages. Und das hatte mir Stefan geschickt vor geraumer Zeit schon. Und da möchte ich einfach nochmal eingehen, um so ein bisschen, wir sind ja auch mal ein bisschen kritisch mit dieser Szene.
Jetzt weiß ich, du meinst hier diese Österreich-Geschichte mit diesem Überholen am Kesselberg?
Kesselberg, ja genau. Das ist aber ja tatsächlich Deutschland, das ist ja gar nicht Österreich. Der Kesselberg ist ja hier gerne auch Stammstrecke aus München, mittlerweile aber auch wieder zigfach gesperrt. Ich weiß gar nicht, wann du da fahren darfst. Früher war es irgendwie nur am Wochenende, durfst du nicht hochfahren, runter aber schon. Jetzt ist es, glaube ich, irgendwie nach 15 Uhr und das aber jeden Tag. Man checkt es überhaupt nicht, ist auf jeden Fall eine unfassbar geile Strecke, aber natürlich prädestiniert auch für Unfälle und Idiotie und so weiter. Ist schon krass reglementiert. Ich habe die Fahrverbote angesprochen. Es gibt aber in den Kurven beispielsweise auch Fahrbahnteiler, dass du gar nicht auf die andere Straßenseite kannst. Es ist überall eine durchgezogene Linie, Tempolimit 60 und so weiter. Und trotzdem kracht's da regelmäßig. Und es ist jetzt schon eine Weile her, das war im September, dass die Feuerwehr Kochel, die dafür eben zuständig ist,
ist das nicht in Österreich?
Kochelsee ist sowas von Deutschland und südlich davon kommt noch der Walchensee und dann fährst du immer noch irgendwie 20 Kilometer und dann kommt irgendwann erst Österreich. Aber es ist, kann man dann schon sagen, Grenzgebiet. Und man muss sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen sarkastisch, aber was da irgendwie abging, also die hatten allein 4 Einsätze. Der erste war irgendwie 13.09. um 13.02 Uhr, das war erstmal Verkehrsunfall, dann wurde es verändert, irgendwie 6 Minuten später nochmal ein Fahrbahn reinigen, das war, glaube ich, im Zuge dieses Einsatzes, dass sie noch irgendwie einen Unfall erlebt haben. Dann hatten sie um 13.54 Uhr einen E-Call eines Motorrads, also das Motorrad hat sozusagen Notruf abgesetzt, ohne Rückmeldung von der Person, die damit betroffen ist. Und um 15.03 Uhr nochmal einen Verkehrsunfall-Motorrad, also wenn wir den einen zusammennehmen mit dieser Fahrbahnreinigung, dann waren das 3 Einsätze in 2,5 Stunden, die sie dort hatten. Es waren 4 Feuerwehrfahrzeuge mit drin, es war der Rettungsdienst mit drin, es war ein Notarztfahrzeug mit dabei, es war ein Rettungshubschrauber dabei, Polizei, Kochel, Abschleppdienst und die Straßenmeisterei. Und ich will gar nicht so sehr über die Einsätze sprechen, als vielmehr über den Kommentar, den die Feuerwehr Kochel unter dem Beitrag gepackt hat. Und den lese ich jetzt einfach mal vor. In eigener Sache, wir möchten an dieser Stelle etwas sehr Ernstes ansprechen. Bereits auf der Alarmfahrt zu diesen Einsätzen wurden wir trotz Blaulicht, Martinshorn, Überholverbot und durchgezogener Linie von Motorradfahrern mit hoher Geschwindigkeit überholt. Und dies nicht zum ersten Mal. Wir leisten unseren Dienst freiwillig, wir verlassen dafür unsere Familien, Arbeitsstellen oder unsere Freizeit, um anderen in Not zu helfen. Am Kesselberg sind wir vieles gewohnt, ungeduldige Autofahrer, genervte Radler, riskante Manöver. Aber wenn selbst unsere Anfahrt zum Einsatz durch solches Verhalten gefährlich gemacht wird, wird eine Grenze überschritten. Jeder sollte sich bewusst machen, wir fahren nicht zum Spaß mit Blaulicht, wir fahren, weil Menschenleben in Gefahr sind. Wer uns auf der Anfahrt behindert oder gar gefährdet, riskiert, dass Hilfe zu spät kommt. Bitte denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal am Kesselberg unterwegs sind, Ihre Rücksicht kann Leben retten, vielleicht auch Ihr eigenes. Und ich finde es einfach schon krass. Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja, ich glaube, ich habe jetzt nochmal nachgerechnet, 7 Jahre im Rettungsdienst auf dem Buckel, da auch einiges erlebt. Und ich kann es aus der einen Sicht natürlich verstehen, gerade so ein Feuerwehrfahrzeug, so ein fetter, keine Ahnung, wie viele Tonnen die haben, der ist gerade den Kesselberg hoch, jetzt nicht sonderlich schnell unterwegs, auch mit Blaulicht und Martinshorn nicht, ist es halt weiterhin ein LKW, der diese Kurven da hoch muss. Und als Motorrad hättest du halt schon Bock, wahrscheinlich schneller zu fahren. Lassen wir mal diese 60 km/h und so weiter außen vor und ob das grenzüberschreitend ist oder nicht. Aber wie kommt man auf den Gedanken, sowas zu machen? Es ist vor allem, auch wenn sich das aus Motorradsicht saukurz anfühlt, schnell vorbei, dieses Überholmanöver, sowas von hullegefährlich, weil du gerade hinter so einem Feuerwehrfahrzeug einfach nicht siehst, was vorne dran passiert. Und wenn eins klar ist, wenn du unter Blaulicht irgendwo rumfährst, du fährst nicht normale Linien, sondern es kann jederzeit sein, dass ein Auto vor dir rechts ranfährt und auf einmal doch nochmal losfährt oder auf einmal nach links rüberzieht. Was ich da schon alles erlebt habe. Und wenn du dann mit dem Motorrad neben dem Feuerwehrfahrzeug bist oder das zum Bremsen zwingst, das ist so hulle gefährlich. Vor allem, da sitzen halt Leute drin, die sich im Zweifel während der Fahrt auch noch anziehen müssen, die also nicht da sitzen und sich festhalten. Wie kommt man auf den Gedanken, sowas zu machen? Und ein Service-Hinweis einfach nur mal noch genannt. Ihr seht also nicht genau, was vorne dran ist. Die Wahrscheinlichkeit, gerade am Kesselberg, ist aber relativ hoch, dass dieses Feuerwehrfahrzeug, wie jetzt auch in den Fällen, zu einem Unfall unterwegs ist. Damit verbunden ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass hinter der nächsten Kurve potenziell schon die Unfallstelle ist, wo ihr dann mit viel zu überhöhter Geschwindigkeit reinballern könnt und wo mit ziemlich großer Sicherheit, weil die Polizei das eben hauptamtlich macht und nicht freiwillig, die schon vor Ort ist. Also jetzt auch mal ganz pragmatisch gesehen, neben dem, dass ihr einfach blöde Wichsbottiche seid, wenn ihr das macht, die Gefahr, dass ihr halt direkt von der Polizei noch rausgewunken werdet und dann richtig am Arsch seid und das verdientermaßen, ist einfach ziemlich hoch.
Also ich muss da nochmal hinterher schießen, so, ne? Weil du hast das jetzt so wunderschön erklärt und so, ne, 1000 Gründe genannt, aber das ist für mich alles überhaupt gar nicht erwähnenswert, weil wenn du mit einem Fahrzeug hinter einem Fahrzeug mit Blaulicht unterwegs bist, ne, dieses Fahrzeug mit Blaulicht ist eh schon mit, ich anverstrichen, überhöhter Geschwindigkeit in der Regel unterwegs, weil es zu einem Einsatz fährt, ne? Das kennt man aus jeder Situation, so, ne? Die können alle Grenzen quasi außer Kraft setzen, ohne dass jetzt Gefahren für andere bestehen. Das darf natürlich nicht passieren, ne? Dafür ist ja auch dieses Blaulicht und das Martinson da, damit du auf dich aufmerksam machen kannst, so, ne? Die dürfen das aber, so, ne? Und wenn du aber dann noch überholst, so, ne? Dann bist du bevor du überhaupt quasi all diese Gedanken im Kopf hast, die du gerade beschrieben hast, ne, mit hier, keine Ahnung, da ist Gefahr und dies, das und die Leute ziehen sich um und Gefährdung der anderen, die dabei sind, ne, bist du halt einfach schon jenseits von Gut und Böse unterwegs, ne, und dann stellt sich halt auch die Frage, ob du überhaupt in Anführungsstrichen am Straßenverkehr teilnehmen solltest, so, ne. Es ist einfach, da geht's ja grundsätzlich ums Prinzip und alles, was dann in Anführungsstrichen an rationalen Gründen irgendwie damit ist, die du gerade geschildert hast, ist ja quasi, das kommt ja erst hinterher, das ist ja erst angestellt so, ne? Du machst einfach, du bist einfach kein Wichser und behinderst Leute beim Rettungseinsatz, so, ne? Und da rege ich mich einfach massiv drüber auf, das ist genau die gleiche Geschichte, wenn auf der Autobahn irgendwelche Penner ihre Handys zücken, wenn irgendwelche Notsituationen eingetreten sind, war jetzt vor kurzem ein Unfall, ich glaube auf der A8 oder A6, da ist ein Polestar und ein Ferrari zusammengestürzt, irgendwie Riesending, keine Ahnung, 450.000 Euro Schaden, so, ne, und wurde halt einfach dokumentiert, hunderte Fälle von irgendwelchen Leuten, die da vorbeigefahren sind, und das, um das zu filmen, und ich glaube 60 haben sie dann auch quasi persönlich festgestellt und wird halt auch geahndet, zu Recht auch, ne, das finde ich halt einfach katastrophal, ne, weil du halt auch ein Risiko auf der gegenliegenden Fahrseite halt mit verursachst, logischerweise, ne, habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür. Und jetzt kommt noch was, was am Wochenende auch aufgefallen ist, was in eine ähnliche Richtung geht, wo ich denke, Leute, was ist los, so, ne, egal wer in diesem Rahmen im Einsatz ist, die sind alle für euch da, seid keine Assis. So, ich muss das ganz kurz vorlesen, das ist quasi so nochmal on top, da geht's um die Marshals und Ordner bei der IRRC, am Wochenende in Frohburg, ne, war das Saisonabschlusswochenende. Und da hat der Ortsverein, der hat das quasi organisiert, die auch die Ehrenamtlichen, ehrenamtlich so, ne, die Leute bekommen keine Kohle dafür, dass sie es machen, Helfer stellt so, ne. Erstmal hier, wir möchten uns bei allen Besuchern, Mitgliedern, Helfern, Sponsoren, Anliegern, DAK, Feuerwehr, Marshals und Ordnern ganz herzlich für euren Einsatz und Mitwirken bedanken. Ohne euch wäre diese Veranstaltung nicht realisierbar. So, das ist quasi der Opener. Kommt noch ein bisschen Text dazu und dann aber das große Aber. Wir sind schockiert und zutiefst entsetzt, wie unsere Marshals, Ordner und Rettungskräfte ohne Anstand und Respekt angefeindet, bedrängt, bedroht, beleidigt und unter der Gürtellinie belästigt wurden. Der Kauf eines Tickets entschuldigt nicht das Ablegen von Anstand und Respekt. Da geht es darum, dass die quasi logischerweise auch für den Publikumsverkehr und den Publikumsstrom zuständig sind und die Strecke ist ja aus Sicherheitsgründen natürlich gesperrt während des Rennbetriebs, ne? Und wenn jetzt irgendwie was ein Vorfall gibt, ne, wie zum Beispiel eine rote Flagge kurz abgebrochen ist, bleibt die Strecke gesperrt. Und da war es so, ne, dass halt das Publikum oder Teile des Publikums über die Strecke wollten und da halt quasi die Ordner angegangen sind, eben auf genannte Art und Weise, weil sie die daran gehindert haben, so, ne, aus genannten Sicherheitsgründen. Und ich verstehe einfach nicht, was mit den Leuten einfach schief läuft, ne, dass halt quasi dieser Respekt vor einer rettenden Instanz vor der Obrigkeit, vor irgendjemanden, der gerade an dem Moment irgendwas zu sagen hat, so verloren gegangen ist, dass einfach körperlich, verbal das so ausartet und entgleist, wie es jetzt in diesen genannten Fällen irgendwie beschrieben ist. Ne? Ob das jetzt, wie gesagt, Sicherheitspersonal ist auf einer Veranstaltung, ob das die Polizei ist im Einsatz, ob das Rettungskräfte sind, die ja auch angegangen werden, ist ja in den Innenstädten genauso wie jetzt bei der genannten Situation mit dem Überholen. Ne? Ich verstehe das nicht. Was ist los mit euch? Was seid ihr für Ego-Assis? So, ne? Wie wenig selbstreflektiert und empathisch kann man sein? Dreh ich durch. Macht mich einfach fertig. Rege ich mich massiv drüber auf.
Vor allem, die Leute sagen dann, ja, das ist ja mein eigenes Thema, so, ist mein eigenes Ding. Aber du bist halt niemals einfach nur eine Privatperson. Sobald du in dein Lederkombi schlüpfst, in dein Textilkombi, was auch immer dich aufs Motorrad sitzt, bist du nicht einfach nur mehr Michel oder Jan, sondern du bist Motorradfahrer und wirst halt sozusagen auch als dieser wahrgenommen. Und während du halt einfach eh schon ein armes Würstchen bist, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast und da vorbeiziehst, ziehst du halt auch alle anderen in Misskredit. Weil was denken denn die Leute im entgegenkommenden Verkehr? Was denken die Feuerwehrmänner und Frauen, die da drin sitzen? Die sagen nicht, ah, oh, der Jan, so ein Assi, sondern sagen, ah, guck mal, wieder so ein Assi-Motorradfahrer. Und dann beschweren sich Leute, dass solche Strecken halt für Motorradfahrende gesperrt werden, wenn selbst in der übelsten Situation, im schlimmsten Szenario eines vielleicht heftigen Motorradunfalls, die Leute sagen, ich scheiß drauf, ich will jetzt hier trotzdem Gas geben. Wie hohl, wie dumm kann man denn bitte sein? Was bist du für ein Assi? Und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht gemein machen mit solchen Leuten. Wenn ihr das erlebt, genauso ein Verhalten, solche Leute einfach anzeigen. Wir alle wissen, dass unter Motorradhelm wahrscheinlich da nicht so viel bei rumkommt, aber trotzdem, wenn der einfach mal ein Briefchen bekommt von der Staatsanwaltschaft, ist das vielleicht schon mal das richtige Element. Keinerlei Toleranz für solche Leute, die sich so verhalten. Deswegen, Stefan, auch nochmal danke fürs Teilen, auch wenn es traurig ist, dass man sowas überhaupt lesen muss. Ich weiß nicht, wo die Manieren da sind, ob man die mit Erhalt des Führerscheins einfach abgegeben hat oder ob man von vornherein einfach ein Elternhaus hat, was die Schaukel so ein bisschen zu nah an der Wand stehen hatte. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall einiges schiefgelaufen.
Voll. Also mir ist gerade noch was eingefallen. Ein Begriff, der das eigentlich am besten beschreibt. Ne? Egal, in welcher Kommunikation du bist, ne? Du bist da draußen unterwegs, ist quasi der per Definition passende Begriff. Du bist Verkehrsteilnehmer. Ne? Du bist nicht Verkehrsorganisator, du bist nicht Verkehrsbesitzer, du bist nicht Verkehrschef, sondern du bist Verkehrsteilnehmer und quasi gleichrangig allen anderen, die da draußen mit dir unterwegs sind. Du hast nie automatisch Vorfahrt, egal welches Fahrzeug du fährst. Ne? Du hast nie automatisch das Recht, als Erster anzukommen, egal wie stark dein Fahrzeug ist. So, du bist Teilnehmer und das bedingt, dass du quasi dich auf gleiche Art und Weise allen gegenüber so verhalten sollst, wie du gerne möchtest, dass ich dir gegenüber verhalten wird. So, ne? Goldene Regel, so, verhalte dich immer so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Wenn du jetzt ein Assi bist, ne, und gerne auf die Fresse möchtest, ja, vielleicht so eine Ausnahmesituation, aber die meisten wollen das nicht. Und das sollte man sich quasi so als Grundlage immer, egal was du machst, egal wo du bist, hinter die Ohren schreiben, so, ne? Verhalte dich einfach so, wie du behandelt werden möchtest, und dann ist allen geholfen und da werden alle gut behandelt. Ende der Geschichte, so, ne?
Eine Sache möchte ich noch anmerken, weil die Feuerwehr geschrieben hat, irgendwas von wegen, ja, wir fahren nicht zum Spaß mit Blaulicht. Da muss ich aber eine Sache schon nennen. Also mit Blaulicht fahren hat schon auch massiv viel Spaß gemacht. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es war auch massiv anstrengend. Also wenn du so eine 12 Stunden... Eine Sache möchte ich noch anmerken, weil die Feuerwehr geschrieben hat, irgendwas von wegen, ja, wir fahren nicht zum Spaß mit Blaulicht. Da muss ich aber eine Sache schon nennen. Also mit Blaulicht fahren hat schon auch massiv viel Spaß gemacht. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es war auch massiv anstrengend. Also wenn du so eine 12-Stunden-Schicht hattest, die üblich war, und du hattest irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Einsätze, bist 5, 6 Mal durch die Gegend gefahren, warst Fahrer, du bist halt komplett angespannt. Es macht schon Bock, auch irgendwie so ein Auto so ein bisschen im Grenzbereich mal zu bewegen, wobei du natürlich aufpassen musst, kannst du nicht in der Stadt machen, läuft ein Kind über die Straße, bist halt am Arsch, da kannst du so gut fahren, wie du halt irgendwie willst. Und vor allem kommt es auch so ein bisschen drauf an. Und während du jetzt vielleicht die Einsatzmeldung irgendwie hast, ja, jemand ist umgeknickt und so weiter, hat dolle Schmerzen und du fährst da mit Blaulicht hin, da weißt du, hey, ob du jetzt eine Minute früher oder später kommst, bringt die Person nicht um. Die hat eine Minute länger Schmerzen und so, ist aber easy. Wenn du jetzt aber einfach nur eine Einsatzmeldung hast, und die hatte ich zum Beispiel mal, und das war wirklich wild, Suizidversuch mit Auto, Person aus dem Auto geschleudert, Kopf in der Leitplanke eingewickelt. Es war legit der Einsatztext auf meinem Melder. Guck mal, es bin nicht aus dem Kopf gegangen, es war 2012 so. Und das war im Schwarzwald, wir hatten 20 Minuten Anfahrt dahin, weil es am Arsch der Welt war. Und wenn du so eine Einsatzmeldung hast, dann macht es was mit dir. Und dann fährst du da nicht hin und sagst, geil, ich habe jetzt einfach Spaß, sondern denkst du, fuck, hier geht's richtig um die Wurst. Das heißt, du bist einfach schon mal psychisch, emotional angefasst und gestresst und bewegst dann so ein Auto in so einem Grenzbereich. Und ich hatte durchaus Einsätze, wo ich als Fahrer auch ausgestiegen bin und da hilft dir, also kann mir niemand erzählen, dass er so cool und abgefuckt ist, dass ihm das alles völlig egal ist, wo ich wirklich auch komplett verschwitzt aus dem Auto ausgestiegen bin. Und dann musst du ja erst auch noch richtig anfangen zu arbeiten, so. Und das darf man nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur den Kesselberg irgendwie hochfahren, sondern die Leute haben da irgendwas im Kopf. Da prasselt viel, viel mehr ein, als auf die Person, die mit dem Motorradfahrer sich einfach nur Gedanken macht, wie ich jetzt die nächste Kurve anbremse. Das am Rande gesagt. Ich glaube, Gasgeflüster History werden wir heute nicht mehr schaffen. Das Format ist einfach viel zu geil, als dass wir es jetzt ja abwichsen. Aber wir machen.
Also heute ist aber auch ein Fäkalsprech am Start. Das ist ja einfach der Wichsbottich, das wird abgewichst. Ne? Keine Ahnung, was man nicht so alles hat. Mir fällt schon gar nicht mehr alles ein. Ich will es auch gar nicht an dieser Stelle wiederholen. Nee. Also, ich weiß nicht, ob ich das im Nachgang irgendwie jetzt rauspiepen muss. Wir haben ja zum Glück, weiß nicht, nicht so viele Minderjährige, eigentlich glaube ich gar keine. Wir haben keine Minderjährigen. So, und für diejenigen, die sich jetzt hier so ein bisschen angegriffen, angefasst durch die doch sehr explizite Ausdrucksweise fühlen, entschuldigt das bitte direkt an dieser Stelle. Wir waren.
Du hast doch gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch.
Ja, ich wollte sagen, wir waren jetzt ja beide sehr emotional und es geht ja auch um sehr emotionale Themen. Und nehmt es das als Beispiel, ne? So seid ihr bitte nicht, wenn ihr mit Ordnungspersonen, Beamten, Marschalls, wem auch immer, der irgendwie was zu sagen hat, agiert, ne?
Ah, ich habe zwei Stories, die noch einen schönen kurzen Abschluss mit positiven Vibes am Ende rausgehen. Wobei, also positiv ist die erste Story nicht, ist aber witzig. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Ich habe so eine Doku oder Reportage geschaut über irgendwelche Fahrradcops in Mainz, was weiß ich wo. Wurden halt irgendwie begleitet. Ich muss immer sagen, ich habe so ein bisschen Problem, die Autorität so richtig ernst zu nehmen, wenn ich die dann sehe in ihren gelben Westen, gelben Helmen und so weiter und auf so einem schönen Trekkingfahrrad durch die Stadt. Finde es aber cool, dass sie das machen und so. Die wurden begleitet. Und nun mal so zum Thema Emotion und Verkehrskontrolle. Waren diese zwei PolizistInnen auf ihren schönen Trekkingrädern in der Stadt irgendwie unterwegs und auf dem Fahrradweg. Und der Fahrradweg endete dann aber so relativ abrupt, weil da eine Bushaltestelle kam. Und die radeln da lang und dann ist da ein Busfahrer, fährt neben denen und zieht einfach rüber. Die mussten abrupt in die Bremsen gehen, damit der Bus halt an diese Bushaltestelle fahren kann. Und dann geht der Polizist vorne hin und sagt, ja, das können sie nicht machen, gell? Sind auf dem Fahrradweg so, wir waren neben ihnen. Ja, das hat er gesehen. Ist ja noch schlimmer. Warum sind sie rübergefahren? Ja, müssen sie halt bremsen so. Und die wollten ihn eigentlich nur ermahnen und sagen so, ey, nach Motto, ey, pass mal so ein bisschen auf. Aber er hat es halt gar nicht eingesehen. Er hat dann gesagt, ja, dann bleib halt stehen so. Ist doch nicht mein Problem so. Und dann haben sie gesagt, alles klar, wir wollten dich jetzt nur ermahnen, aber alles klar, einmal Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Und dann haben sie ihn da 20 Minuten festgehalten. Ich weiß nicht, welches Bußgeld er dann so bekommen hat. Aber das halt grundsätzlich als Tipp, macht's nicht so wie wir in der Polizeikontrolle emotional sein, sondern immer sehr devot mitspielen. Also das war so der Fall, da habe ich gedacht so, Junge, was ist denn bei dir schiefgewickelt, dass du dich da jetzt auf eine Diskussion einlässt? Sag einfach, oh, Entschuldigung, habe ich übersehen. Aber auch noch zu sagen, ich habe sie gesehen, nicht mein Problem so. Ja. Das ist wild. Und einen anderen Schwenk noch
aus. Gleich mal den Reichsbürgerausweis so rübergereicht, statt des Personalausweis so. Ne?
Wenn ihr wie Michel Probleme mit der Werkstatt hattet oder mal mit dem TÜV euch Gedanken macht, dann habe ich noch einen Einspieler zugeschickt bekommen. Das ist ein Video, aber ich kann die Tonspur sehr, sehr gut mitbringen. Mein Auto kam gestern aus dem TÜV, übrigens auch geil, 30.09. kam es aus dem TÜV, aber 1. Oktober habe ich wieder Strafe gezahlt, weil es überzogen wurde. Ist alles reibungslos funktioniert. Wenn ihr mal Sorgen habt, ob das mit dem TÜV so richtig funktioniert, dann kann euch dieser Mann hier gleich einen kleinen Tipp geben. Es ist ein Video, es ist letztlich ein Interview, es ist in der Werkstatt aufgenommen, deswegen so ein bisschen Hintergrundgeräusche, entschuldigt das bitte. Ein älterer, sehr wild aussehender Typ wird so ein bisschen was befragt. Wir hören einfach mal rein.
Ja, wann hast du eigentlich ein Belgisches Inlandsschild?
In Belgien hat man Eigenverantwortung, da braucht man keinen TÜV für Motorräder.
Aber in Deutschland ja schon.
Ich habe in Belgien einen kleinen Radiosender gegründet. Ich kann ihn überall in Europa gründen. Ich habe Belgien genommen, ist über die Grenze nicht weit. Es ist sehr praktisch, man kann Motorrad anmelden, man braucht keinen TÜV. Ich kann in ganz Europa mit rumfahren. Am meisten fahre ich in Köln rum, manchmal am Arbeitsamt sogar extra vorbei.
Also, ich glaube, es war klar, am Anfang fragt die Dame, warum er ein belgisches Kennzeichen hat. Die Antwort ist so leicht. Wenn ihr euch also Sorgen macht um TÜV, dann gründet doch vielleicht einfach einen Radiosender. Und dann schön das Ganze mit Eigenverantwortung. Das vielleicht als kleiner, sympathischer Schwank am Ende dieser Podcast-Folge. Michel, vielleicht auch für deinen Transporter eine Option. Dann musst du dir zumindest um den TÜV keinen Gedanken mehr machen. Ich glaube, dann ist so ein kostspieliger Lichttest und so weiter auch hinfällig, weil das machst du dann einfach in Eigenverantwortung.
So sei es. Also, das ist doch ein schönes Schlusswort. Nochmal ein Grinsen auf allen Gesichtern. Wir werden die Geschichte, das Video, damit ihr den guten Mann auch gesehen habt, natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Genauso wie die Folgen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Also, Stichwort, wen hat man denn als? Stefan Beck, genau, haben wir unten rein. Und wen hat man noch? Julian von Ducati, genau. Also es ist einfach eine Frühaufzeichnung morgens. Ich bin einfach noch nicht denkfähig. Wir haben jetzt inzwischen 9.40 Uhr. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so früh. Aber ich schleife immer noch die Müdigkeit vom EDM-Wochenende mit mir rum. Es sei mir verziehen. Entschuldigt auf jeden Fall die Ausfälle verbaler Art und die Sprechpausen. Und Jan, bei dir bedanke ich mich wie immer für eine sehr illustre Mittwochmorgen. Haben wir Mittwoch? Wir haben Mittwoch. Mittwochmorgensfolge. War schön. Und ich freue mich schon auf die kommende Folge und sage ciao, ciao und danke.
Ciao, bis bald.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.